Arsch halb voll, lieber die Frau in dir.
Hallo, ihr lieben Heldinnen da draußen, heute mit der Influencerin Lisa von meiner Version. Hallo Lisa.
Hallo, hi.
Servus. Magst du dich vorstellen?
Selbstverständlich, danke für die Einladung. Ich bin Influencer, ich bin auf TikTok super aktiv, habe da jetzt meine 200.000 Follower geknackt, heiße Lisa Sophie Thoma. Bin auf YouTube auch aktiv, habe da eine 250.000 Follower mit dem Kanal cutelifehacks.de und bin natürlich auch auf Instagram als meine Version unterwegs.
Sehr schön. Was machst du genau? Was ist so deine Gruppe, deine Zielgruppe und dein Thema?
Mein Thema sind grundsätzlich eigentlich DIYs, also alles, was mit Basteln zu tun hat, beruhigende Aufnahmen, witzige Aufnahmen, eigenartige Produkttests und vieles, vieles mehr. Grundsätzlich einfach alles, was eine Zielgruppe um die 15, 16 eher weiblich unterhält und amüsiert.
Interessant. Und wie bist du dazu gekommen? Wie lange machst du das schon?
Ich mache das jetzt tatsächlich schon 5 Jahre und dazu gekommen bin ich sehr lustig, weil ich habe mein Masterstudium abgeschlossen und war eigentlich selbstständig in der PR und habe mir gedacht, ich brauche irgendeinen Ausgleich, ich muss irgendein Hobby beginnen, ich muss irgendetwas machen, was für mich ist und habe mir gedacht, wenn ich jetzt aber einfach daheim sitze und bastel, werde ich das nicht durchziehen, weil sind wir uns ehrlich, wenn man selbstständig ist, da hat man dann einfach wirklich keine Motivation, dann am Abend sich jeden Tag hinzusetzen und was zu basteln, auch wenn es für den Ausgleich ist. Und mir gedacht, du musst dich filmen dabei, weil sonst überwindest du diesen Schweinehunden nicht, das konstant zu machen. Und habe wirklich eigentlich begonnen, das Ganze zu filmen, damit ich es für mich mache. Und ja, also ein halbes, dreiviertel Jahr später sind dann schlagartig einfach immer mehr Fans dazugekommen, habe dann auch mit cutelifehacks noch einen zweiten Kanal gemacht zu meiner Version dazu und da waren dann wirklich nach wenigen Monaten schon 80.000 Fans geknackt und das ist dann, glaube ich, auch der Moment, ab dem ich mich selbst auch erst als Influencer bezeichnen würde, weil davor war einfach wirklich langsam ein bisschen mehr, immer mehr, bis es dann wirklich ein Durchbruch war.
Wow, wie hast du dich da gefühlt, wie es als zum Durchbruch gekommen ist?
Ich glaube, man realisiert das selbst gar nicht und das war dann wirklich so, dass ein Kinobetreiber mich für ein Meet and Greet und für eine Bastelstation gebucht hat und ich habe mir gedacht, im Himmelswillen, da wird niemand kommen und ich werde alleine stehen und habe dann wirklich verzweifelt auch Freunde und Bekannte gebeten, ja, man kann halt gratis basteln, wenn man will und bitte kommt's doch auch und ich kann mich genau erinnern, wie das dann stattgefunden hat und die einfach den gesamten Bereich absperren mussten, weil zu viele Personen in der Areal waren, weil einfach die 100-Personen-Grenze übertroffen wurde und das war für mich einfach überwältigend und ich glaube, das war auch der Moment, wo mir bewusst wurde, wie viel Einfluss Influencer, also ich meine, steckt eigentlich im Wort, aber wie viel Einfluss eigentlich Influencer haben und wie viel Macht auch mit dem Ganzen einhergeht.
Wahnsinn, sehr, sehr spannend. Wo war denn das?
Das war in Wien, in einem Kino.
Das heißt, bis seit 5 Jahren selbstständig hast du dich dann, nehme ich mal an, Mitte 20 oder Anfang 20 selbstständig gemacht. Wie war denn da der Schritt, dass du sagst, gut, ich mache mich jetzt selbstständig, ist jetzt auch nicht so einfach?
Natürlich nicht, aber ich glaube, ich bin von der Persönlichkeit her jemand, der gerne viele unterschiedliche Dinge macht und alle Jobs, die ich davor angestellt hatte, waren sehr einseitig und ich brauche einfach wirklich Abwechslung und habe mir dann gedacht, ich probiere einfach mal Selbstständigkeit in PR mit ein paar unterschiedlichen Kunden, möglichst abwechslungsreich und das ist dann natürlich von dem dann schlagartig zur Filmproduktion beziehungsweise eben zum Influencer-Dasein ging, hätte ich selbst auch nicht erwartet.
Wenn man auf Instagram und so weiter herum scrollt, dann glaubt man immer, das ist alles so einfach und es schaut immer alles so toll aus, es glänzt immer alles. Wie viel Arbeit dahinter steht, das sieht man ja nicht. Und da würde es mich oder die Zuhörerinnen sich jetzt mal interessieren, wie viel Arbeit ist das? Wie sieht da das Leben aus? Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
Es gibt tatsächlich gar keinen typischen Tag. Also ich wünschte, das würde es geben, aber das bringt der Beruf einfach nicht mit sich. Also bei mir kann einfach sein, dass ich 3 Tage im Ausland sein muss, dort Meet and Greets habe oder auch Kundentermine habe, wo ich Ideen und verschiedene Videos pitche. Wirklich eigentlich ähnlich, wie man das in einer Werbeagentur oder ähnlichem machen würde, wo man einfach verschiedene Werbeideen und Formen präsentiert. Ansonsten Ich bemühe mich immer, eine halbwegs vorhandene Routine zu machen, indem ich klar trenne, dass ein ganzer Tag zum Beispiel nur Computerarbeit ist. Das ist dann Kunden, E-Mails, einfach verschiedene Skripten, Ideen, Bastelideen und so weiter, einfach verfassen und Computerarbeit. Und dann schaue ich, dass ich eigene Produktionstage habe, wo wirklich ganz klar gefilmt wird. Sei das jetzt mit mir vor der Kamera oder nur die Hände sichtbar, dass man einfach wirklich ein bisschen eine Struktur auch für sich selbst hat, wo man sagt, der ganze Tag hat diesen Fokus. Du hast noch gemeint, wie viel Zeitaufwand. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, wenn man viele Meet and Greets hat, wenn es viele, viele Aufträge sind, dann habe ich schon mal eine 60-Stunden-Woche mit Leichtigkeit. Wenn es weniger ist, dann sind es vielleicht nur 30 bis 40 Stunden. Es kommt aber wirklich ganz drauf an, auch wie viel Content ich vorproduziert habe, wie viele Videos aktuell notwendig sind zum Produzieren und vieles mehr.
Stell dir mal vor, es hören jetzt da viele junge Mädels zu, und was würdest du ihnen raten oder auch deiner besten Freundin, wenn sie so eine Idee, so einen Job anstreben würden? Was würdest du ihnen raten?
Meine beste Freundin wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, die ist selbst die erfolgreichste YouTuberin Österreichs und hat jetzt auf TikTok knapp 2 Millionen Follower. Ist recht schwierig, der da Tipps zu geben. Aber ich stelle mir jemanden vor, der das gerne machen würde. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich vorab ein bisschen ein Konzept überlegen sollte, so wie man es bei einem Fernsehkanal machen würde. Weil wenn man jetzt an Fernsehen denkt, da gibt es auch ganz klare Formate. Und ich sehe immer, dass Kanäle, die einen wirklichen klaren Kern haben in der Kommunikation oder zum Beispiel nur Kochen oder ganz klar nur Make-up oder ganz klar nur Fashion, dass etwas, wenn es spezialisierter ist, einfach so einen Fernsehcharakter hat und einfach viel klarer die Zielgruppe auch definieren kann. Und ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt, dass man sich Gedanken macht, was interessiert mich, womit habe ich in 2 Jahren auch noch immer Spaß und was ist etwas, wo ich wirklich gerne sehr viel Zeit auch dafür investiere, zu recherchieren und auch andere Kanäle einfach ein Monitoring zu machen, was die machen und vieles mehr. Also ich glaube, das ist so der erste Schritt, den ich wichtig finde. Und ein Schritt, wo viele einen Fehler machen, ist einfach bei der Social-Media-Wahl. Also was ich oft sehe, ist, dass manche einfach mit dem Influencer oder Bloggen oder Ähnlichem beginnen, weil sie gerne die Aufmerksamkeit hätten, und dann denken viele, dass Instagram irgendwie die beste Plattform ist. In Realität finde ich aber, dass einfach so viel mehr Influencer gibt und so viel mehr Möglichkeiten gibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel Pinterest ansieht oder TikTok oder Twitter. Es gibt so viele andere Plattformen, wo vielleicht manche Inhalte besser aufgehoben sind. Und das finde ich ein bisschen schade, weil da oftmals Potenziale verloren gehen.
Das heißt, die Recherche war nicht gut genug im ersten Schritt.
Bei manchen ist es dann leider wirklich, dass sie einfach denken, oh, ich liebe Kochen, und mache dann den Content mit Videos auf Instagram beispielsweise, und eigentlich wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es auf TikTok besser funktioniert, sogar noch höher. Also das ist ein bisschen überlegen, wie alt ist die Zielgruppe, welche Zielgruppe interessiert das, wo ist welche Zielgruppe zu Hause und vielleicht auch, wo habe ich weniger Konkurrenz.
Wo ist deine Hauptzielgruppe?
Bei mir ist es aktuell wirklich TikTok und YouTube kombiniert, ganz einfach, weil es immer Teenager sind und hauptsächlich weiblich sind. Das heißt, Instagram ist einfach da viel zu alt, oder auch Facebook wäre da viel zu alt von der Zielgruppe her.
Und wo sind die örtlich? Sind das alles Österreicherinnen oder?
Wirklich, wahrscheinlich nicht. 95% aus Deutschland tatsächlich. Das ist auch der Grund, warum ich einfach im Berufsalltag super viel nach Deutschland fliege.
Ah, okay, gut. Ich dachte auch, dass es bei dir vielleicht was Asiatisches ist, also asiatische Zielgruppe.
Das wäre lustig, ja, das wäre toll, aber ist tatsächlich nicht auch. Ich glaube, dass es an der Sprache auch liegt, weil es wirklich eindeutig Deutsch immer ist.
Ah, okay, ja, gut, das macht Sinn. Magst du vielleicht mal kurz auf die Vor- und Nachteile des Berufs eingehen?
Oh, da gibt es, glaube ich, unfassbar viele Vorteile oder auch Nachteile. Beginnen wir mit Vorteilen. Es ist natürlich ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten. Das hat man aber in vielen selbstständigen Berufen, weil man einfach wirklich sich sehr viele Dinge selbst einteilen kann. Und ab einem gewissen Punkt ist es, umso mehr Zeit man investiert in Content, den man jetzt quasi redaktionell erstellt, so wie man das jetzt auch bei einem Magazin redaktionell erstellen würde, umso mehr, also die Leute sehen es, umso mehr wächst die Zielgruppe. Sprich, umso viel man hinein investiert, umso mehr kann dann schlussendlich auch rauskommen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Benefit, denke ich, von dem Job. Natürlich, man reist viel, man sieht sehr viel, man wird zu Dingen eingeladen, wo man sonst niemals die Chance hätte, eingeladen zu werden. Aber für mich eigentlich das Bedeutendste ist, dass man die Chance hat, Menschen etwas mitzugeben. Und ich bin jemand, ich bin sehr kreativ, ich bastel sehr gerne, und es freut mich einfach so sehr, dass ich junge Menschen oder vor allem junge Frauen dazu inspirieren kann, etwas zu basteln und etwas anderes zu machen, als wie nur, sagen wir mal, in einen Diätwahnsinn oder in einen Schönheitswahnsinn zu verfallen. Und ich liebe es einfach, dass sie dann inspiriert sind, mal Nadelfilzen auszuprobieren oder irgendwas anderes zu schaffen. Und das ist, denke ich, das, was am bedeutendsten ist am Influencer-Dasein, eben, dass man Menschen influenzen kann. Und sei das jetzt für einen bewussteren Lebensstil oder umweltfreundlicheren Lebensstil oder was anderes.
Es ist sehr schön, dass du hier auch wirklich einen gesellschaftlichen Beitrag hast.
Das stimmt, absolut. Ja. Und vor allem der Luxus ist auch, ich habe einfach eine Community und einfach eine Personen an der Hand, wo ich auch wirklich Dinge, die für mich wichtig sind, kommunizieren kann. Also ich bin zum Beispiel super aktiv im Tierschutz und kann da wirklich mit wenig Aufwand sehr viel bewegen und seien es nur Unterschriften sammeln für ein gewisses Thema. Und das ist wirklich toll und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Was ist der Nachteil des Berufs? Ich denke, es ist nicht für jedermann ganz einfach, weil man sehr viel Kritik ausgesetzt sein kann. Und es ist auch ein Punkt, wo ich mir denke, ich bin dankbar, dass ich jetzt nicht 18 war, wie ich mit dem begonnen habe, weil du einfach auf einer Ebene angegriffen werden kannst, die für dich persönlich Einfluss auf deine Entwicklung haben kann. Ich war jetzt schon wirklich erwachsen, wie ich begonnen habe, deswegen hat mich das nicht wirklich so gekümmert. Aber wenn ich junge Influencer sehe, die unter 18 sind, dann mache ich mir schon wirklich Sorgen, ob das nicht ein wenig zu früh ist. Mhm. Und anderer Nachteil ist natürlich auch die Angreifbarkeit. Also du bist einfach nicht so anonym, wie man das vielleicht glaubt. Also ich kann mich erinnern, wie jetzt letztes Jahr dann Maskenpflicht war, neu in den Supermärkten. Und man dachte, ah cool, jetzt kannst du durch Supermärkte gehen, ohne dass man dich erkennt. Und war dann in den ärgsten Schlabberklamotten unterwegs. Und dann hat mich tatsächlich ein Junge erkannt, weil ich ein Muttermal habe im Gesicht. Und das ist ihm aufgefallen. Also es ist wirklich lustig, dass einen die Menschen trotzdem erkennen und diese Anonymität ist natürlich nicht mehr da. Mhm. Es lieben natürlich manche, dann im Mittelpunkt zu stehen und einfach überall erkannt zu werden. Für manche andere ist das auch durchaus vielleicht jetzt nicht unbedingt das Beste.
Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, dass man immer überall irgendwie die Möglichkeit hat, dass jemand einen erkennt. Das kann ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das muss schon ziemlich heftig sein. Ja.
Es hat seine Schattenseiten, aber natürlich auch seine Vorteile. Es ist auch wunderschön, wenn man Menschen einfach nur ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, weil sie einen sehen und ein Foto gemeinsam machen können. Das ist schon wirklich unglaublich. Aber da wiederum finde ich auch, wenn man da zu jung ist bei diesem Job, dann macht das schon viel mit der Psyche.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so dieses Zeitalter vom Internet, dass diese Kritik da wirklich von allen Seiten kommen kann. Ja, wenn man dann halt bekannter ist, dann kommen halt dann auch andere Meinungen und Kommentare. Also das muss man wirklich aushalten können. Ich denke auch, ich frage mich immer, was bringt jetzt dieser Kommentar, dieser Ungute, weil es hat auch niemand danach gefragt.
Erschreckenderweise oder eigenartigerweise hat das bei mir umso größer die Zielgruppe oder die Fans wurden, umso weniger waren die Negativkommentare da. Also wirklich die schlimmsten und bösartigsten Kommentare habe ich bekommen, wie ich noch nicht erfolgreich war damit.
Wie du noch nicht erfolgreich
warst. Ja, und das finde ich auch irgendwo eigenartig, weil ich mir denke, okay, nur weil jetzt jemand noch nicht erfolgreich mit etwas ist, da noch mehr drauf hinzuhauen, ist irgendwie eigenartig. Aber war so meine Beobachtung. Also seitdem ich wirklich erfolgreich damit bin, kommt da fast gar kein Negativfeedback mehr.
Ah, das ist ja auch gut zu wissen.
Irgendwie. Ja, also ich finde es aber interessant und ich denke, dass es vielleicht dann viele aber auch demotiviert, wenn sie am Anfang sind. Und das ist halt auch schade, wenn man dann gerade neu beginnt und sich da irgendwie online präsentiert und sei es nur Videos zu, wie man Autos tunet oder ähnliches, braucht man auch nicht unbedingt sehr viel Negativfeedback am Anfang.
Das stimmt. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Ich habe mir letztens überlegt, wo geht diese ganze Social-Media-Welt hin? Wo wird die, weiß ich nicht, in 5 bis 10 Jahren sein? Was hast du davor? Hast du irgendwie einen Plan oder hast du einen Plan B? Möchtest du das so lange machen, wie es geht? Oder hast du das für einen Abschnitt jetzt nur angedacht?
Ich glaube, man kann nicht ewig Influencer sein, weil es einfach irgendwann einmal auch immer das Gleiche ist. Also das ist auch irgendwann eine Routine da. Es macht natürlich Spaß, aber ich denke, irgendwann werde ich bestimmt etwas anderes machen, einfach nur, weil ich jemand bin, der gerne Dinge neu probiert oder anderes macht. Ich mache zusätzlich zu meinem Influencer-Dasein auch noch Hochzeitsvideos tatsächlich. Auf liebeauf-den-ersten-blick.at kann man mich da buchen. Und mache auch weiterhin immer wieder meine PR-Beratungen, weil einfach tatsächlich super viele Firmen Fragen haben zu der gesamten Social-Media-Welt. Ich meine, klar, ich bin ein richtiger TikTok-Native. Ich verstehe komplett den Algorithmus, sämtliche Hintergründe und vieles mehr. Und das braucht einfach viele Unternehmen häufig. Und deswegen habe ich schon wirklich häufig auch Beratungen zu diesem Thema.
Wow, Wahnsinn, sehr, sehr spannend. Magst du uns vielleicht ein, zwei, drei so Tipps oder wie TikTok funktioniert, weil du sagst, dass du das sehr gut verstehst?
Ich glaube, was mir am Herzen liegt, deswegen sage ich es jetzt auch gerne, ist, es gibt viele Eltern, die sagen, okay, sie wollen nicht, dass ihr Kids auf TikTok sind und sie sollen da jetzt keinen Account machen. Und ich muss aber gestehen, dass gerade das Account machen auf TikTok dafür sorgt, dass man ein bisschen vom Algorithmus geschützt wird. Ich erkläre das ganz kurz. Wenn jemand jetzt ohne einen Account einfach nur auf TikTok durchschaut, dann wird einem alles Mögliche vorgeschlagen. Dann macht der Algorithmus einfach eine Variation aus ein bisschen Fashion, ein bisschen Beauty, ein bisschen was für, weiß ich nicht, Haus bauen und vieles mehr. Und da wird das sehr, sehr durchgewürfelt. Wenn man jetzt aber einen Account hat und man ist zum Beispiel 13 Jahre alt und scrollt auf TikTok und dann interessiert man sich für Katzenvideos, dann weiß das der Algorithmus, weil er den Account wahrnimmt, okay, der Mensch bleibt länger auf dem Katzenvideo hängen und schlägt automatisch mehr Katzenvideos vor. Sprich, es ist ein viel interessensorientierteres Nutzerverhalten für die Personen, wenn sie einen Account haben auf TikTok. Und ich denke, dass man die eigenen Kinder so sogar noch mehr schützen könnte vor den Weiten von TikTok. Also ich würde ans Herz legen, einen Account zu machen. Auch wenn sie jetzt selbst nichts posten oder so, aber auf jeden Fall, wenn man einen Login-Account hat auf TikTok, dann ist das Algorithmusverhalten einfach viel angenehmer und dann sehen die Kids auch nur die Dinge, die sie wirklich interessieren und nicht alles, was gerade ausgespielt wird. Und ich denke, wenn man die App wirklich genießen will, dann ist das doch angenehm, wenn man wirklich die Inhalte zugespielt bekommt, die einen interessieren. Und das ist, denke ich, vor allem, wenn man jetzt sagt, man hat minderjährige Nutzer von dieser App, auf jeden Fall sinnvoll, weil die dann auch wirklich nur die Sachen bekommen, die sie interessiert. Und seien das lustige Videos zur Schule oder jetzt wie bei mir basteln oder ähnliches. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall ein Mehrwert dann auch, wenn man die App nutzt. Also ich lege ans Herz hier zu sagen, macht einen Account eher, als wie einfach nur zu sagen, du bekommst keinen Account, scroll einfach nur so durch.
Magst du vielleicht erzählen, was so dein Highlight, dein schönstes Erlebnis als Influencerin war?
Oh Gott.
Es gibt wahrscheinlich viele, gell?
Endlos viele, oh wow. Ich denke, es sind unfassbar viele tolle Dinge in meinem Leben passiert, weil ich diese Chancen und Möglichkeiten als Influencer hatte. Eine ganz tolle, spannende Phase war für mich eine Influencer-WG, in der ich eine Zeit lang gewohnt habe mit mehreren Influencern, wo man einfach Erlebnisse hat, an die ich mein ganzes Leben zurückdenken werde. Oder seien das jetzt Einladungen auf die faszinierendsten Events, die ich je mir nur erträumen konnte. Aber ich glaube, wirklich die schönsten Erinnerungen oder Erlebnisse sind einfach, wenn mir jemand Videos oder Fotos zusendet von Sachen, die nachgebastelt wurden. Das ist irgendwie für mich alles. Also wenn ich ein Meet and Greet habe und da kommt jemand und hat mir etwas gebastelt oder nachgebastelt von meinen Sachen und für mich personalisiert oder ein Bild für mich gezeichnet oder ähnliches. Es ist einfach so viel Liebe und Zeit, die da geschenkt wird. Ich glaube, das ist mehr wert als alle Erlebnisse.
Sehr schön. Gibt es auch irgendetwas, wo du sagst, das war furchtbar, das war schrecklich oder ist das nicht so schlimm?
Ja, doch, doch. Ja? Ich musste übersiedeln wegen Stalkern, das ist halt dann nicht so angenehm. Oh. Das wäre so mein erster Gedanke. Ansonsten,
Es war nur ein Stalker oder, weil du gesagt hast?
Hat ein Stalker gereicht, dass man übersiedeln muss. Aber das ist natürlich etwas, sowas lernt man und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass sich das jeder vor Augen führt. Man beginnt zwar klein, postet Videos und Fotos und denkt nicht mit, aber da kann schon schnell jemand dabei sein, wenn man dann erfolgreich wird, der dann noch ganz genau weiß, wo man circa wohnt oder ähnliches.
Okay, ja, da muss man echt aufpassen, ja, wenn man sich so präsentiert, ja, das stimmt. Zum Schluss, gibt es irgendetwas, das du mitteilen möchtest, wo du sagst, gut, ich als Influencerin würde diese Botschaft gerne mitteilen?
Ich glaube, ja, das gerne. Also jeder, der starten würde, ich würde einfach grundsätzlich sagen, dass die Intention oder der Beweggrund immer sein sollte, dass man etwas in Menschen bewegen möchte. Sei das jetzt wie bei mir, dass man Menschen bewegen möchte, kreativer zu sein oder sich selbst bewegen möchte, kreativer zu sein oder jemanden erklären möchte, wie man Gitarre spielt oder ähnliches. Und ich denke, das ist so das Allerwichtigste hinter dem Ganzen, weil ich habe das wirklich oft gemerkt, dass manche nur Influencer werden wollen, weil sie den Ruhm wollen oder das Geld wollen. Und das ist, glaube ich, ganz der falsche Weg. So funktioniert es dann auch gar nicht.
Aber du kannst gut damit leben.
Ja, also, ja, hervorragend.
Auf jeden Fall. Gut, ja. Gut, also wenn man es mal geschafft hat, dann lässt sich es gut leben. Aber natürlich muss man bestimmte Themen mit einbeziehen, vorher gut nachdenken und recherchieren. Es ist wirklich ein, sag ich jetzt mal, ein Aufbauen von einem kleinen Unternehmen, einer Ich-AG, so würde ich das mal so sehen. Würdest du zustimmen?
Absolut, ich finde, das passt, das trifft auch ziemlich gut. Also ich sehe mich selbst irgendwo wie so ein Mini-Fernsehstudio, wo du alles hast von der Inhaltserstellung, redaktionelle Vorbereitung, dann den Drehtag, dann wird das Ganze selbst geeditet, vielleicht hat man Sponsoren oder ähnliches und dann wird das veröffentlicht und dann wird es nachbearbeitet. Also es ist wirklich so eine Mini-Fernsehshow in einem Raum mehr oder weniger und natürlich ist die Reichweite halt auch wirklich toll. Also ich habe echt wirklich seit Jahren konstant zwischen 3 und 5 Millionen Zuseher im Monat und das ist schon wirklich beachtlich und eigentlich auch vergleichbar mit einer Fernsehshow.
Ja, absolut, ja. Hochachtung und ich weiß, beziehungsweise ich kenne viele deiner Produktionen. Du kannst wirklich viel, man muss auch viel können, um ja so weit zu kommen, um so viel Reichweite dann auch zu haben. Deswegen, da gehört schon viel dazu, um
danke,
das Ganze aufzubauen. Ja. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir vielmals. Ich werde deine Kontaktdaten in die Infobox schreiben, damit jeder natürlich auch dir auch folgen kann, wenn er möchte.
Danke vielmals. Danke dir vielmals.
Sehr, sehr gerne und ich danke dir vielmals.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung. Melange halb voll, lieber die Frau in die